Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ha. Wofür kann man eigentlich alles an Erntedank dankbar sein? Also ich fange mal damit an, dass ich mich heute Morgen total gefreut habe über die neue Erfindung von Stefan Lipfert, ja, dass ich den Parkplatz, das Parkplatztor mit meinem Handy anrufen kann und es öffnet sich einfach. Das ist unglaublich. Für die Ernte seines Erfindungsgeistes war ich dankbar. Die Kernaussage von Erntedank ist ja, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Und ich meine, da denken wir natürlich zunächst einmal so an Essen und Trinken oder nur an Essen. Hier haben wir ja nur Essen irgendwie auf den Altar gelegt. Deswegen haben wir im Gebet ja noch ein paar andere Sachen dazugelegt. Ich habe jetzt noch die Erfindungsernte dazugelegt. In den meisten Kirchen ist es so, dass heute am Erntedank die Kirche festlich geschmückt ist mit Obst und Gemüse, mit Kornähr, mit Sonnenblumen, mit allem Möglichen. Und traditionell steht Erntedankfest ja auch, die Ernte steht da im Mittelpunkt. Aber vom Kern her kommt dieser Erntedankfestgedanke für den Dank für alles, was einem gelungen ist. Und deswegen gehört für mich auch die neue Erfindung auf den Altar. Das Erntedankfest erinnert uns daran, was wirklich wichtig ist im Leben, das können wir nur empfangen. Und die Miriam hat ja schon von Paulus aus Epheser 5 vorgelesen, dass man für alles dankbar sein soll. An seinen lieben Schüler Timotheus hat er das dann nochmal präzisiert. Und dieser Text aus 1. Timotheus 4, Vers 4 bis 5 ist dieses Jahr in der Perikopenreihe für diesen Gottesdienst vorgesehen. Und da schreibt der Paulus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns da von Gott trennen. Das heißt, auf den Erntedankaltar kann alles kommen, wofür wir Gott danken, was ja nun auch unsere grundlegende Bestimmung als Geschöpfe Gottes ist, dass wir nämlich dankbar in Beziehung treten mit Gott. Und wie ich dann so überlegt habe, was könnte ich denn heute Morgen predigen, was zum einen humorvoll ist, zum anderen aber auch vielleicht uns ein Stück weiterbringt, habe ich mich gefragt, ob wir unsere Kirchen eigentlich auch mit fleischfressenden Pflanzen schmücken könnten. Und wenn ja, warum? Stellt euch vor, die würden jetzt hier vorne so stehen und umherschnappen. Und so, und wenn Erntedank der Dank für ein gelungenes Leben ist, dann will ich mich heute mit der Predigt auf die Suche nach der Dankbarkeit für ein gelungenes Leben in Gottes Gegenwart machen. Ein Leben in der Erfüllung deiner und meiner schöpfungsgemäßen Bestimmung und ob das auch alles für fleischfressende Pflanzen gilt. Können fleischfressende Pflanzen selbst überhaupt Gott danken und ihn loben? Nur ein zweiter Mann, zack. Oh, jetzt sind sie weg. Die wollen nicht gesehen werden. Ja, da sind sie wieder, genau. So, und wenn das so ist, ja, wie kommen fleischfressende Pflanzen eigentlich ihrer schöpfungsgemäßen Bestimmung nach, Gott durch ihr Dasein zu loben und zu preisen? Und welche Parallelen ergeben sich daraus für unseren eigenen geistlichen Alltag? Ich hatte keine Ahnung, wo das hinführen würde, aber die Bilder, die mir da in den Kopf kamen, waren natürlich erstmal so Bilder von Gefahr, Ausweglosigkeit. Bilder, die geprägt wurden von Fantasy und Science Fiction, wo man schon mal schnell in blumigen Fängen verloren gehen kann. Menschenfressende Pflanzen sollen laut den uralten Sagen indigener Völker sowie Abenteurerberichten aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich Menschen töten und verdauen können. Noch im Jahr 1860 behauptete der deutsche Biologe Karl Liche auf seinen Reisen durch Madagaskar an einem Ritual des Mkodo-Stammes teilgenommen zu haben, bei dem eine Frau einer Pflanze geopfert wurde, die von den Ureinwohnern Spinnenbaum, Halawata, genannt wurde. Liche beschrieb sie als gut 3 Meter hohen, an eine Ananasstaude erinnernden Baum, dessen Wipfel von 2 übereinanderliegenden schirmartigen Hauben gebildet wurden, von deren Rändern eine klare, sirupartige Substanz tropfte. Zudem besaß sie 8 rankenartige, unter der Haubenkrone wachsende, dornengespickte Blätter von annähernd 2 Mannslängen, die sternförmig angeordnet waren, sowie mehrere je 1,5 Meter lange, dem Stamm entsprießende, sich träge bewegende Fühler. In Liches Madagaskar-Bericht wurde die Mkodo-Frau angewiesen, den Stamm der Halawata hinaufzuklettern. Oben angekommen wich sie geschickt den sich bewegenden weißen Fühlern aus und trank von der sirupartigen Flüssigkeit. Als sie nun, berauscht davon, vom Baum springen wollte, berührte sie einen der umhertastenden Fühler und in einem Interview, erschienen im September 1920 in der Zeitschrift The American Weekly, beschreibt Liche das folgende Geschehen. In den noch vor Augenblicken bewegungslosen Baum kam Leben. Die zerbrechlich wirkenden Stiele packten das Opfer, Befreiungsversuche waren hoffnungslos. Die Äste begannen sich zu krümmen, die großen Blätter senkten sich langsam, ihre Dornen bohrten sich in das Mädchen. Vom Stamm lief eine rote Flüssigkeit, der berauschende Pflanzensaft, vermischt mit dem Blut des Opfers. Liche beobachtete die Pflanze daraufhin die folgenden 9 Tage lang, ohne dass etwas geschah. Und als er am 10. Tag erneut zum Baum kam, war er offen und seine Blätter und Ranken wuchsen wieder normal. Auch die weißen Fühler tanzten im Wind. Lediglich einige Knochen am Fuß des Stammes erinnerten noch an das Opferritual. Ihr habt gedacht, das löst sich besser auf, oder? Ja, das war es so, was mir als erstes durch den Kopf ging. Und vielleicht ging es euch ja auch so ein wenig so, als ihr eben gehört habt, dass es heute um fleischfressende Pflanzen gehen soll. So, zwar hat man nie derartiges gefunden oder untersucht, aber es hält sich doch hartnäckig diese Urban Legend, dass es vielleicht doch irgendwo in den Tiefen eines Urwalds so etwas geben könnte. Zumindest aber gibt es die menschenfressenden Pflanzen in den Tiefen unserer eigenen Ängste und Albträume. Menschenfressende Pflanzen erscheinen in Fantasy-Romanen, Comics und auch in zahlreichen Science-Fiction-Filmen, wie zum Beispiel die Riesenpflanze Salak aus Star Wars. Ihr seht sie hier oben und deswegen habe ich ja heute auch ein Star Wars-T-Shirt an. Sie sind mittlerweile fester Bestandteil der modernen Subkultur. Aber was ist denn eigentlich die Wahrheit in diesem Bereich? Denn nach der Wahrheit suchen wir ja doch immer wieder in unseren Gottesdiensten, weil nur die Wahrheit uns freimachen wird. Das ist ja klar. Und dazu brauchen wir auch beim Thema fleischfressende Pflanzen das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes, wie wir es eben auf der vorigen Folie bei He-Man gesehen haben. Als der Londoner Leinenhändler und Naturforscher John Ellis 1768 dem botanischen Großmeister der damaligen Zeit Carl von Linné zum ersten Mal von einer fleischfressenden Pflanze berichtete, da reagierte Linné ganz ungehalten und hat gesagt, so etwas würde gegen die gottgewollte Ordnung der Natur verstoßen und darum kann es so etwas nicht geben, basta. Das gehört nicht auf den Erntedankaltar, sagte Linné. Aber es gibt sie ja eben doch, die fleischverdauenden Gewächse. Auch wenn das scheinbar die Schöpfungsordnung auf den Kopf stellt. Und auch die fleischfressenden Pflanzen, das müssen wir ja doch aufgrund der biblischen Überlieferung, dass Gott alles geschaffen hat, stark annehmen, hat der liebe Gott geschaffen und befand sie auch für sehr gut. Und fleischfressende Pflanzen sind nun, wie alle anderen Geschöpfe auch, auf der Suche nach der Erfüllung ihres Daseins. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Auch fleischfressende Pflanzen sind erschaffen, um mit ihrem Eigenwirken ihren Schöpfer anzubeten und zu preisen. So ruft ja der Psalm 148 zum Beispiel die gesamte Schöpfung auf, Gott zu loben und darunter eben auch die Pflanzenwelt. Ja, wie machen die das nun? Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Fleischfressende Pflanzen wollen also Gott loben. Das ist ihre tief in ihnen angelegte Sehnsucht. Und ihre Angst ist es, das nicht zu schaffen und an ihrer Bestimmung vorbeizulaufen, wenn sie zum Beispiel vorzeitig eingehen, weil sie keine Nahrung gefunden haben, die sie am Leben erhält. Also gehen sie diese Aufgabe an. Sie packen es an, das heißt auf Lateinisch agredi. Das heißt, sie entwickeln Aggression, um an ihre unerfüllte Sehnsucht heranzukommen, den Schöpfergott mit ihrem Dasein zu loben. Da sie sich nun nicht fortbewegen können, sind sie schlechte Jäger. Und darum sind die fleischfressenden Pflanzen zu exzellenten Fallenstellern vor dem Herrn geworden. Mit welchen Tricks die rund 600 bekannten Arten ihre Beute ködern, welche raffinierte Fallen sie entwickelt haben, das lässt einen immer wieder staunen. Zum Beispiel gibt es da die Kannenpflanzen, die mit gut 100 Spezies in den Regenwäldern von Madagaskar bis Neuguinea wachsen. Sie formen ihre Blätter zu extravaganten Gefäßen um, in denen saurer Verdauungssaft schwappt. Abgesehen haben sie es damit insbesondere auf Ameisen, die in den tropischen Wäldern allgegenwärtigen Krabbler. Und sie locken die Insekten mit süßem Nektar auf den Rand der Fangkanne und damit ist deren Schicksal dann meist besiegelt. Denn der Kannenrand ist dank einer genialen Mikrostruktur spiegelglatt. Dadurch finden die Klauen der Ameisen keinen Halt. Außerdem ist die Oberfläche des Randwulstes von einer dünnen Wasserschicht überzogen, auf der die Tierfüße die Bodenhaftung verlieren wie ein Autoreifen beim Aquaplaning. Und ist die Beute dann erst einmal abgestürzt, greift Fangmechanismus Nummer 2. Winzige Wachskristalle auf der Innenwand der Falle verhindern, dass das Opfer wieder entkommt. Die Kristallchen brechen ab und verkleben die Haftkissen an den Insektenfüßen und dann gibt es nur noch eine Richtung, abwärts. So landen die Opfer im Magensaft der Pflanze und werden lebendig verdaut mit Haut und Haaren, bis auf ein paar Skelettreste aus Chitin. Man hat jetzt aber auch festgestellt, eine positive Nachricht, dass der Nektar der Pflanze Drogen enthält, Konein. Zum einen, damit die betrunkenen Insekten natürlich noch leichter in die Falle hineintorkeln, aber zum anderen, damit sie auch nicht mehr so viel von ihrem langsamen Tod mitbekommen. Das ist doch gut. So, wir haben also hier wieder einmal eine Spannung vor uns, die wir mit unseren einfach gestrickten menschlichen Gehirnen gar nicht auflösen können. Auf der einen Seite haben wir die Schönheit der fleischfressenden Pflanzen und ihre Bestimmung zur Ehre Gottes da zu sein, weil er sie geschaffen hat. Und auf der anderen Seite bedeutet die Erfüllung dieser Bestimmung der fleischfressenden Pflanze den Tod anderer Geschöpfe, die ab da dann ihrer irdischen Bestimmung, Gott zu loben, gar nicht mehr nachkommen können. Wie soll man das zusammenbringen? Diese Spannung wird sich auch erst im Paradies auflösen, so wie es vorhin schon in dem Vers aus dem Römerbrief im 8. Kapitel zum Ausdruck kam. Und die Spannung löst sich dadurch auf, dass die Gegenwart Gottes da ist. Spannungen werden immer durch die Gegenwart Gottes aufgelöst, so wie in Jesaja 11, 6 bis 8 beschrieben wird. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard wird beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Das wird im Paradies so sein. Da wird die Spannung aufgelöst, die wir hier auf der Erde nicht lösen können. Aber solange wir hier auf der Erde sind, sollten wir dann doch den fleischfressenden Pflanzen nicht zu nahe kommen. Zumindest nicht, wenn wir uns klein und unbedeutend vorkommen wie ein lästiges Insekt, das man zur Seite wischt. Also doch kein Platz auf dem Erntedankaltar. Aber dann habe ich einen spannenden Artikel in der Geo gelesen. Einige Arten der fleischfressenden Pflanzen erweisen sich nämlich auf der Suche nach der Erfüllung ihrer Sehnsucht als erstaunlich kooperativ mit ihren potenziellen Opfern. Sie zeigen damit einmal mehr den Einfallsreichtum der Evolution, schreibt die Geo. Ich würde ja lieber sagen, die Fantasielust unseres Schöpfers, die verblüffende Lösungen im Überlebenskampf der Schöpfung hervorbringt. Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor gewinnen diese fleischfressenden Pflanzen auch aus dem Kot der Tiere. Das heißt, die machen im wahrsten Sinne des Wortes aus Scheiße Gold. Ja? Und erfüllen damit in einem sehr weit gefassten Sinn Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, sich nach ihm ausstrecken, die nach ihm suchen, alle Dinge, auch die negativen, zum Guten zusammenwirken werden. So mit reichlich Nektar lockt zum Beispiel eine Pflanze kleine Säuger wie das Hochlandspitzhörnchen an. Die Spitzhörnchen klettern dann auf der großen Fangkanne herum, lassen dabei ihre Häufchen fallen. Und im Magen einer anderen Pflanze wiederum tummeln sich Mückenlarven, die gelernt haben, den sauren Verdauungssäften zu widerstehen. Und dann gibt's ganz großartig die Ameisen der Art Camponotus schmitzi. Und die zerren sogar große Beutestücke aus dem Verdauungssekret wiederum einer anderen Pflanze, um sie zu fressen. Und das kommt am Ende dann auch der Pflanze zugute, denn die Insekten verhindern so, dass der Magensaft der Pflanze umkippt. Und als wäre das nicht schon genug zum Staunen, wohnen die Schmitzis auch noch mitten in der Gefahr, in der Höhle des Löwen, im Zentrum der fleischfressenden Pflanze. Sie bauen ihre Nester in den Stielen der Pflanze, ernähren sich von ihrem Nektar und säubern eben als Gegenleistung den Rand der Insektenfalle und wehren auch gefräßige Käfer ab, die der Pflanze gefährlich werden könnten. Wie kann man nur in einer so gefährlichen Umgebung wohnen? Das widerspricht doch allem, was man jemandem raten würde. Normalerweise sollte man sich fleischfressenden Pflanzen nicht nähern, wenn man nicht gefressen werden möchte. Man soll die Sünde fliehen, das Böse meiden. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, heißt es in Jesus Sirach 3, Vers 26. Und in aller Regel stimmt das ja auch. Und dann gibt es doch immer wieder Ausnahmen. Gott stößt uns immer wieder auf Punkte in unserem Leben und auch in seiner Schöpfung, die diese Regel durchbrechen. Und so kam man einem weiteren überraschenden Pakt zwischen Pflanze und Tier in einem Sumpfwald auf der Insel Borneo auf die Spur. Studenten suchten da in den Fangbechern fleischfressender Pflanzen nach Kaulquappen, denn Amphibien benutzen diese Miniaturgewässer bemerkenswerterweise zum Laichen. Aber statt auf Froschnachwuchs stießen die Biologen auf einen anderen Gast, nämlich in den ungewöhnlich langen und schlanken Krügen einer bestimmten Pflanze steckte eine kleine Fledermaus. Ach nee, das sind ja die Schmitzis. Hier ist die Fledermaus, genau. Der nur knapp 4 Zentimeter große Säuger schläft den Kopf nach unten tagsüber in den Fangkannen, so geschützt vor Räubern und intensiver Sonneneinstrahlung. Und dank der langgezogenen Form der Kanne finden sogar Mütter mit einem Jungtier darin Platz. Und damit die Tiere keine nassen Ohren bekommen, hat die Pflanze den Pegel ihres Verdauungssafts zum Schutz der ohnehin schwerlich verdaulichen Gäste deutlich gesenkt. Und für die Bereitstellung des Schlafplatzes erhält die Pflanze eben den Fledermauskot. Ja, was können wir daraus lernen? Das fragt ihr euch bestimmt schon die ganze Zeit. Ja. So, als ich darüber nachdachte, kam mir eine Bibelgeschichte in den Sinn, die mich schon länger fasziniert. Ich glaube, ich habe hier auch schon mal darüber gesprochen, weiß aber nicht mehr genau. Das ist die Geschichte von Daniel. Daniel in Babylon. Als Daniel in Babylon war, heißt es von ihm, dass er mit den anderen jungen Leuten die Schrift und Sprache der Chaldäer erlernte, um dann damit am Hof zu dienen. Junge Leute, das bedeutet, dass sie so zwischen 14 und 18 Jahren alt gewesen sein dürften. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist die Schrift und Sprache der Chaldäer. Chaldäer ist nämlich die Berufsbezeichnung für die Astrologen der damaligen Zeit. Die Chaldäer verstanden sich unter anderem auf Kalenderrechnung und pflegten eine astronomische Symbolsprache zur Darstellung komplexer Zusammenhänge. Im Einflussbereich Babylons hatten diese Chaldäer zusätzlich auch noch eine religiöse Funktion, vor allem weil man eben die Planetenbahnen mit ihren unerklärlichen Schleifenbewegungen als Willensäußerungen von Gottheiten deutete, die es zu ergründen galt. Die Chaldäer und auch ihre Dienstherren, die Babylonier, waren also auf der Suche nach der Erfüllung ihrer Sehnsucht, ihrer schöpfungsgemäßen Berufung, den Willen Gottes zu suchen und zu erkennen. Haben wahrscheinlich nur an der falschen Stelle gesucht, aber der Sinn war, sie wollten das rauskriegen. Was, wenn ein Gott existiert, was will der von uns? Und auch wenn es normalerweise laut dem Wort Gottes gefährlich und verboten ist, sich auf okkulte Praktiken einzulassen, hat es doch mindestens schon ein weiteres, ein anderes Mal zum Erfolg geführt. Ein Mal, das wir ja alle kennen, nämlich die heiligen drei Könige aus der Weihnachtsgeschichte. Das sind nämlich keine Könige gewesen, sondern das sind eigentlich die Weisen aus dem Morgenland. Die werden als Sterndeuter beschrieben, die eben eventuell aus Babylon kamen, als dem Zentrum der Sternenkunde. Und an dieser Stelle, an dieser einen Stelle in der Heilsgeschichte, haben ihre okkulten Praktiken sie tatsächlich zur Erkenntnis der Wahrheit geführt. Das ist doch interessant. Aber mal zurück zu Daniel. Die Bezeichnung Schrift und Sprache der Chaldäer ist ein Terminus technicus für ein Sammelsurium an okkulten Praktiken, ähnlich wie auch das 6. und 7. Buch Mose eine Bezeichnung für eine solche Sammlung ist und anderes. Wir müssen also der Tatsache ins Gesicht schauen, dass Daniel in okkulte Praktiken eingeweiht wurde und er wird sie wohl auch durchgeführt haben, was jedem aufrechten Israeliten, der es gesehen hätte, ein Gräuel gewesen wäre. Natürlich würden wir an dieser Stelle erwarten, dass Daniel in der Gefahr, in die er sich begeben hat, umkommt. Das wäre der normale Lauf der Dinge. Jetzt lesen wir aber in Daniel 5, Vers 11, dass es nicht nur gut gegangen ist, dass er es nicht nur überlebt hat, sondern dass Nebukadnezar Daniel sogar zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, der Sterndeuter, das sind die Chaldäer, und Zeichendeuter eingesetzt hat. Und Daniel ist doch nur unbeschritten ein Glaubensheld, ein Vorbild an Gottestreue. Er füllt die Kindergottesdienste mit Löwengruben und Feueröfen und der soll sowas getan haben, der sollte plötzlich der Oberste von so einer Okkulttruppe gewesen sein. Ist er denn jetzt kein Vorbild mehr? Doch, natürlich, das ist er und bleibt er. Und ich glaube, dass er mit dieser Aktion sogar noch eins obendrauf setzt. Daniel sah natürlich die Gefahr der okkulten Praktiken. Aber er erkannte auch die Sehnsucht der Babylonier dahinter, ihre Suche nach Gott. So, und jetzt sah er sich von Gott in diese Situation gestellt und ihm war klar, dass er eigentlich nicht darauf eingehen durfte. Aber er vertraute auf Gott. Er ging ja immer wieder mit Gott ins Gespräch. Er suchte täglich seine Nähe, um herauszubekommen, was Gott von ihm in dieser heidnischen Umwelt in Babylon eigentlich wollte. Daniel wollte ein klares Statement für Gott abgeben, das war klar. Aber er vertraute dabei nicht einfach nur auf seinen eigenen Wissensstand, auf das, was ganz offensichtlich klar war und was auch in 97% aller Fälle richtig gewesen wäre, sondern Daniel wollte es nochmal genau wissen, von seinem Gott höchstpersönlich. Und Gott hat Daniel wahrscheinlich gesagt, dass er die Tischgemeinschaft mit dem König verweigern soll, dass er nichts davon essen soll und dass er seine Knie nur vor dem wahren Gott beugen soll, das wissen wir aus den Geschichten. Aber das Erlernen und Ausüben der okkulten Praktiken hat Gott Daniel offensichtlich nicht verboten. Denn wenn er die nicht ausgeführt hätte, dann wäre er auch nicht zum Obersten der Okkulttruppe bestellt worden. Aber in all dem wurde dann die Wahrheit seines Glaubens offenbar. Daniel turnte sozusagen auf den Fangkelchen der fleischfressenden Pflanze herum und rutschte durch seinen Glauben nicht in die Gefahr herein. Und das, was er selbst vielleicht nur als Abfall seines Glaubens betrachtete, als das, was gar nicht der wahre Glaubensinhalt ist, das ernährte die fleischfressende Pflanze, die Babylonier, derart, dass sie ihn eben sogar zum Obersten der ganzen Truppe machten. Und das Geheimnis dieser ganzen Sache, das Geheimnis, das für mich aus dieser Daniel-Geschichte spricht, ist folgendes. Daniel lebte in Babylon, aber Babylon lebte nicht in Daniel. Daniel lebt in Babylon, aber Babylon lebte nicht in ihm. So, was will ich euch jetzt damit sagen? Will ich euch ermutigen, euch in Gefahr zu begeben? Will ich euch sagen, es ist alles halb so schlimm, bevor die Bibel warnt? Nein. Das will ich auf keinen Fall. Mein Punkt ist ein ganz anderer. Mein Fazit heute Morgen ist, steh immer im persönlichen Kontakt mit Gott und frag ihn in allen Umständen und Situationen, womit du im konkreten Einzelfall deine Beziehung zu ihm dokumentieren sollst. Auch wenn du denkst, dass die Sachlage doch eigentlich eindeutig klar ist. Das ist es, Was ich am Beispiel der Tiere lerne, die sich auf die fleischfressenden Pflanzen einlassen. Und das ist es, was ich an Daniel lerne, der sich auf die Chaldäer und ihre Praktiken einlässt und der dann mit Gottes Hilfe die ganze Sache sogar so gut macht, dass er sie besser macht als alle anderen Zauberer zusammengenommen. Mit Gottes Hilfe führte Daniel die Babylonier mit den falschen und gefährlichen Mitteln der Chaldäer an das Ziel ihrer Sehnsucht und ihrer Bestimmung. Die Schmitzis, die Spitzhörnchen, die Fledermaus und Daniel fanden sich in gefährlichen Lebenssituationen wieder, haben hinter die Kulissen geschaut und eine Not entdeckt, die es zu füllen galt. Sie haben die unerfüllte Sehnsucht der Aggressoren entdeckt und haben sich darauf eingelassen, mit Gott zusammen, obwohl es mindestens gefährlich war. Hätten sie es nicht besser wissen können? Hätten sie nicht aus der Erfahrung ihres Bibelstudiums heraus sofort alles ablehnen müssen? Dürfen wir Gott in Situationen fragen, was wir tun sollen, wenn von vornherein klar zu sein scheint, was Gott von uns will? Und das finde ich so großartig, dieser Punkt, auf den ich jetzt die ganze Zeit ja schon hinaus will. Jesus sagt zu uns selber in Johannes 5, Vers 39, Johannes 5, Vers 39, wenn du nur den Vers mitnimmst, dann ist alles gut. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt? Ihr erforscht die Schriften, das ist gut und notwendig. Jesus polemisiert hier nicht gegen das regelmäßige Bibelstudium. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und hier legt Jesus den Finger auf eine viel größere Gefahr, als es der süßende, verlockende, glitschige Fangkelch einer fleischfressenden Pflanze je sein kann. Alles, was es zu wissen gibt über das Reich Gottes, das rechte Leben als Christ, unsere Berufung, den Sinn des Lebens und dergleichen mehr, ist nicht über den Weg des Denkens und des erlernten Wissens herauszufinden, sondern über den Weg der Beziehung. Das Heil liegt auf der Beziehungsebene. Und die wird eben gestaltet durch Dankbarkeit, wie Paulus es eben in 1. Timotheus 4 sagt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns da von Gott trennen. Wenn es also darum geht, den Lebensalltag nach Gottes Wort zu gestalten, dann müssen wir die Aussagen, die wir lesen, immer im Licht der persönlichen Gottesbeziehung betrachten. Denn man sieht, ihr wisst es, nur mit dem Herzen gut. Bibelstudium ist wichtig, weil die Schriften von Jesus zeugen. Aber wer dabei stehen bleibt und meint schon alles Notwendige daraus zu wissen, der wird letztendlich zu einem gottlosen Pharisäer. Von Daniel können wir jedenfalls lernen, wie man in einer Umwelt überlebt, die so ganz andere Wahrheiten als ihre maßgebende Erkenntnis propagiert, als wir selbst das erkannt haben und tun. Daniel konnte, wie die Schmitzis, die Spitzhörnchen und die kleine Fledermaus, mitten in einer fleischfressenden Pflanze wohnen, ohne ihrer Verlockung zu erliegen und ohne von ihr gefressen zu werden. Bleib also täglich mit Gott in Kontakt und frage nach seinem Willen in allen Dingen, auch wenn du schon sicher zu wissen glaubst, was getan werden muss. Darum geht es im lebendigen Glauben, in einer lebendigen, gelingenden Beziehung zu Jesus, und darum geht es letztendlich auch beim Erntedank. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns da von Gott trennen. Amen. Und wir singen gemeinsam jetzt das Lied, Herr, ich sehe deine Welt, ich sag mal, mit ganz neuen Augen, und darum bete ich dich an.